Willkommen zu diesem Vortrag. Der Vortragende ist Robert Klausecker. Er ist Mitglied in der Berliner Linux-Stiftung User Group und wird uns heute was darüber erzählen, wie halt Paketierung unter FreeBSD funktioniert.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Ich habe vor etwa 2 Jahren angefangen, intensiv am FreeBSD-Projekt mitzuarbeiten. Bin seit einem Jahr Committer im Ports-Bereich, also für die Software-Paketsammlung unter FreeBSD. Pflege etwa 100 Pakete, habe an einigen Sachen gearbeitet und dachte mal, ich erzähle mal ein bisschen, wie also wir unter FreeBSD Software paketieren und an die Nutzer ausliefern und wie das alles so funktioniert. Wer von euch hat schon mal ein Softwareprogramm paketiert für irgendeine Distribution irgendeiner Art? Doch schon einige, ne? Wer von euch hat das schon mal spezifisch für FreeBSD getan? Okay, einer? Dann werdet ihr heute mal vielleicht ein bisschen was Neues lernen. Das FreeBSD-Software-Paketierungssystem, das sind die sogenannten Ports. Ports von Englisch portieren, also to port. Und die Idee war ursprünglich, dass man Kochrezepte hat, mit denen man automatisiert existierende Open-Source-Software aus dem Internet runterladen kann, anpassen kann an FreeBSD, also patchen und so weiter, und dann installieren. Das Port-System hat sich seit den 90ern, wo es erfunden wurde, intensiv weiterentwickelt. Man kann heutzutage Binärpakete daraus bauen, es gibt intensives Abhängigkeitsmanagement, es gibt jede Menge Spezialcode für spezielle Anwendungen, für die üblichen Bildsysteme. Es gibt umfangreiche Features, wie man die meisten Aufgaben sehr trivial bewältigen kann. Und heute wollten wir mal einen kleinen Einstieg darin geben. Das Port-System ist im Gegensatz zu vielen anderen Paketierungssystemen komplett in Make geschrieben, nämlich spezifisch im BSD-Make-Dialekt. Und man kann sich das quasi so vorstellen, dass jeder Port aus einem großen Makefile besteht. Und dieses Makefile konfiguriert, wie der Port funktioniert und inkludiert dann das Framework-Makefile, was tausende von Zeilen an Regeln enthält, wie man also vollautomatisiert die Quelltexte aus dem Internet runterlädt, kompiliert und so weiter und so weiter. Dazu werden wir gleich etwas mehr sehen. Die FreeBSD-Port-Sammlung enthält zurzeit etwa 30.000 Ports, wächst, manchmal schrumpft sie auch ein bisschen, ist eine der größten Software-Sammlungen, wird von vielen sehr fleißigen, freiwilligen Helfern betreut. Und wir hoffen, dass wir vielleicht einige von Ihnen unter uns sehen können in der Zukunft. Ein Port unter FreeBSD besteht erstmal aus einem Ordner. Der Portsbaum ist traditionell im Verzeichnis User Ports. Und dann gibt es eine Kategorie. Zum Beispiel Kategorie sind sowas wie Entwicklungstools, Systemwerkzeuge, Web-Tools, FTP-Tools, Netzwerkprogramme und so weiter und so weiter. Und unter der Kategorie findet sich dann ein Port. Innerhalb dieses Ports finden wir als wichtigste Datei ein Makefile. Dieses Makefile beschreibt, was der Port ist, wie der gebaut wird, wo man den Quelltext herkriegt und am Ende wird das Framework-Makefile eingebunden. Das Makefile ist deswegen sehr atypisch, wenn man herkömmliche Makefiles gewohnt sind. Es ist fast komplett deklarativ. Das heißt, die meisten Sachen, die wir in diesem Makefile machen, sind einfach nur auf Make-Makros Werte zuweisen und das Framework erledigt den Rest. Das heißt, obwohl wir eigentlich Make benutzen, ein Werkzeug, was nicht vollständig deklarativ ist, ist in der Praxis das, was dabei rauskommt, eine fast vollständig deklarative Beschreibung eines Pakets. Die zweite wichtige Datei ist Dist-Info. Das sind quasi die Prüfsummen aller Quelltext-Dateien beziehungsweise aller Quelltext-Archive. FreeBSD-Ports, wie viele andere Paketierungssysteme, funktionieren so, dass es verschiedene Phasen gibt und Netzwerkzugriff besteht nur in der ersten Phase, wo quasi die Paketquellen aus dem Internet runtergeladen werden. Dann werden die Prüfsummen geprüft und unser automatisiertes Paketbauprogramm, was wir später nochmal einführen, schaltet dann den Internetzugang tatsächlich ab, um sicherzustellen, dass die Bildskripte nicht schummeln und nicht zufällig doch nochmal ans Internet gehen und irgendwelche nicht vertrauenswürdigen Sachen nachladen. Dann haben wir eine Beschreibungsdatei, pkg-deskr. Diese enthält einen kurzen Absatz darüber erklärt, was das Paket macht und so weiter. Und wir haben die Möglichkeit, weitere Dateien hinzuzugeben. Typischerweise Distributionspatches, also Patches, die man braucht, um aus dem Quelltext etwas zu machen, was unter FreeBSD baut. Oder gegebenenfalls andere Dateien. Es gibt auch noch ein paar weitere Dateien, die hier in so einem Port drin sein können. Die sind alle nicht so super wichtig. Wir werden uns in diesem Vortrag, in den Beispielen, auch nicht so wirklich mit Patchen beschäftigen, weil wir keine brauchen für die Tools, die wir paketieren wollen. Aber man kann sie sehr leicht einbauen, wenn es notwendig ist. Die Phasen eines Paketbaus unter dem Portsystem, davon gibt es etwa 7 Stück. Es sind auch ein paar mehr drin, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Erst werden also die Quellen aus dem Internet runtergeladen, die werden dann extrahiert. Dazwischen gibt es noch eine Checksum-Phase, die hier nicht explizit aufgeführt ist, wo die runtergeladenen Quellen gegen unsere Prüfsummendatei geprüft werden. Wenn es da einen Fehler gibt, dann stimmt irgendwas nicht. Dann merkt man also sofort, wenn Schindluder getrieben wird. Typischer Fall ist zum Beispiel, wir generieren häufig Quelltextarchive automatisch aus Git-Repositories. Und wenn man zum Beispiel bei GitHub an einem Repository fleißig arbeitet, dann werden irgendwann diese Archive größer und die Prüfsummen ändern sich. Das kann passieren. Dann im dritten Schritt wird konfiguriert. Also da wird irgendwie ein Configure-Skript aufgerufen oder wir rufen CCMake auf, um eine CMake-Konfiguration zu generieren. Oder wir rufen Meson auf oder was auch immer euer Projekt halt macht. Dann bauen wir, dann gibt es einen Stage-Schritt. Da wird das gebaute Paket installiert, aber es wird nicht direkt installiert, sondern es wird in ein Stage-Verzeichnis installiert. Das erlaubt es uns, quasi die Installation ohne erhöhte Rechte auszuführen und außerdem die installierten Dateien sauber zu trennen von dem, was bereits installiert ist. Der Inhalt des Stage-Verzeichnisses wird dann später paketiert und bevor das gemacht wird, wird auch noch überprüft, ob das, was im Stage-Verzeichnis drin ist, dem entspricht, was wir erwarten. Dadurch haben wir volle Kontrolle darüber, was nachher im Paket landet und was nicht darin landet. Es gibt keine unerwarteten Überraschungen. Aus dem Stage-Verzeichnis kann optional ein Binärpaket gebaut werden, was wir dann später mit unserem Paketierungswerkzeug direkt dem Nutzer geben können, damit der Nutzer nicht selbst kompilieren muss. Oder das kann direkt installiert werden. Das sind die Schritte, die intern ablaufen, wenn wir ein Paket bauen. In der Regel tippen wir einfach Make ein im Paketverzeichnis und dann passiert das alles vollautomatisch. Und damit wir das machen können, müssen wir erstmal so ein Paket erstellen, also einen Port erstellen. Und das läuft ganz einfach. Wir schreiben einen Make-File, wir schreiben eine Beschreibung und die restlichen Daten können wir eigentlich weitestgehend automatisch generieren. Also wir generieren die Checksum-Dateien, wir bauen das Paket, wir generieren diese Packlist, die uns sagt, welche Dateien im Port drin sind. Und dann können wir mit diversen Debug-Utilities rausfinden, ob mit dem Port alles in Ordnung ist. Und die fertigen Dateien, die packen wir in Patch und senden sie ans FreeBSD-Projekt. Dazu gleich mehr. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben dazu noch ein paar weitere Tools. Wir haben Podria, das ist unser Tool, mit dem man automatisiert Pakete bauen kann. Podria kann man sich so ein bisschen vorstellen, das hat eine Menge an Jails. Jails sind so ein bisschen wie Container unter Linux. In diesen Jails haben ein jungfräuliches FreeBSD-System installiert und es wird für jeden Port, den wir bauen, wird in einem Overlay exakt die Abhängigkeiten installiert, die der Port braucht. Dann wird der Port gebaut, dann wird geprüft, ob alles in Ordnung ist und dann wird das Overlay weggeschmissen. Dadurch ist sichergestellt, dass wir alle Abhängigkeiten richtig deklariert haben, dass alles in Ordnung ist, dass das Bauen des Paketes nicht mit unserem Basissystem interferiert und dass irgendwelche Konfigurationsänderungen im Basissystem auch das Bauen des Pakets nicht beeinflussen. Wir haben ein Werkzeug, das heißt Portlint. Das ist ein Linter für Ports, der kann übliche Fehlerquellen bemerken. Und wir haben das Tool PortClippy, das ist so ein automatischer Formatierer, also der fixiert irgendwelche Einrückungsprobleme. Wir werden uns mit diesen drei Tools gleich in der Live-Demo nochmal intensiv befassen. Das ist so ein bisschen Information dazu, was es alles für Werkzeuge gibt, wie das alles so ein bisschen funktioniert. Und ich sehe bei euch allen schon, dass ich noch keine Einsicht darüber herrscht, wie man jetzt einen Port baut. Und wir könnten jetzt weitere Trockenübungen machen, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man einfach mal hingeht und macht. Deswegen habe ich da mal was vorbereitet und wir machen jetzt ein paar Live-Demos. Ich habe mal drei Pakete ausgewählt, die verschiedene gängige Build-Systeme abdecken. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das aussieht, wenn man einen Port baut. Alle diese drei Ports, die wir jetzt im Vortrag bauen, existieren schon im Portsbaum. Ich habe jetzt eine lokale Kopie vom Portsbaum gemacht, bei dem ich diese Ports gelöscht habe, sodass wir sie jetzt für diesen Vortrag neu hinzufügen können und uns mal ansehen können, wie man das im Prinzip macht. Das erste Tool, was wir hier betrachten, ist GCLI. Das ist ein Kommandozeilenwerkzeug, mit dem man mit Git-Hostern interagieren kann. Also man kann dann auf der Kommandozeile Pull-Requests bearbeiten, sich Issues anschauen, Repositories erstellen und zerstören, konfigurieren, was auch immer. Also alles, was man zum Beispiel bei GitHub im Frontend machen kann, kann man mit GCLI auf der Kommandozeile machen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Ich klicke mal hier auf diesen Link. Und wir können diesen Link mal hier öffnen. So. Und wir kommen dann zur Projektwebseite. Und das Erste, was wir machen müssen, wenn wir einen Port bauen, ist uns anschauen, wo ist der Quelltext von dem Projekt. Und die Projektwebseite sagt uns, Release-Tarballs kriegen wir von hier. Und die Quelltexte finden wir auf GitLab. Wir schauen jetzt also an, wo wir die Release-Tarballs finden. Die haben wir hier und damit können wir anfangen, den Port zu bauen. Wir gehen also in unseren Port-Stream und entscheiden uns erstmal, wo dieser Port hin soll. GCLI ist offensichtlich ein Entwicklungstool in irgendeiner Art und Weise, also packen wir es in die Kategorie Devil, wo wir schon viele hundert andere Ports finden und machen ein neues Verzeichnis GCLI. In dieses Verzeichnis können wir jetzt unseren Port anlegen. Das erste, was wir in den Port anlegen, wenn wir einen Port anlegen, hineinschreiben, ist, was der Name des Ports ist. Der Name des Ports ist GCLI. Dann sagen wir, was die Version ist des Ports. Dabei haben wir die Variable distversion. Dist steht für Distribution File. Das ist also quasi das Quelltextarchiv, aus dem wir den Port bauen. Die Version des Ports ist nicht in Port-Version, sondern in Dist-Version, weil wir so eine Art Mängling machen, um aus den vielfachen, umständlichen Versionsschemata, die verschiedene Open-Source-Projekte haben, ein einheitliches Versionsschemata zu bauen für unser Port-System. Das ermöglicht es, das ganze Tooling zum Beispiel automatisiert Port-Versionen vergleichen lassen zu können. Und das geht halt nur, wenn alle Paketversionen so ein einheitliches Schema haben, mehr oder weniger. Deswegen haben wir so ein Mängling-Tool, was aus der Dist-Version nach einem festen Schema eine Port-Version ableitet. Das ist ein Implementierungsdetail, nur der Grund, warum hier Dist steht. Wir sehen, die neueste Version ist 2.2.0. Das heißt, wir geben hier 2.2.0 an. Das nächste, was wir angeben, ist die Kategorien, in der sich dieses Tool befindet. Und es ist in Devil, weil es ein Entwicklungstool ist. Und dann sagen wir, wo findet man den Port im Internet? Dafür gibt es die Variable MasterSites, die sagt, in welchen Ordnern finden sich die Distribution-Files für diesen Port. Wir geben auf MasterSites nur an, in welchem Ordner sich das befindet. Unser Framework fügt den Namen der Quelltextdatei automatisch ans Ende an. Der Ordner ist also dieser hier. Wir geben den an und damit ist es gut. Das ist der erste Block, der quasi die wichtigsten Metadaten enthält. Danach haben wir einen Block mit Metadaten, die beschreiben, was der Port tut. Wir haben einen Block, der sagt, der gibt einen kurzen Kommentar darüber, eine Einzeilenbeschreibung des Pakets, damit wir in irgendwelchen Tools die Ports auflisten, so tabellarisch darstellen können, Port mit diesem Namen ist das und das. Eine gute Möglichkeit dafür ist, das einfach vom Projekt abzuschreiben. Zum Beispiel, wir können hier den Titel nehmen und wir nehmen einfach den Anfang weg, weil GCLI steht schon da. Und deswegen sagen wir einfach git forge CLI und machen daraus irgendwie noch ein bisschen Kleinbuchstaben. Als zweites müssen wir angeben, was die Webseite ist. Webseite ist diese hier. Und als drittes geben wir an, wer zuständig ist für diesen Port. Jeder Port unter FreeBSD hat einen Maintainer, der in letzter Instanz dafür zuständig ist, sich um die Korrektheit und Aktualität des Ports zu kümmern. Wenn ihr einen neuen Port schreibt, dann tragt ihr als Maintainer bitte euch selbst ein. Ich trage zum Beispiel meine Maintainer-Adresse ein und damit sind diese Metadaten eingefüllt. Als nächstes müssen wir angeben, was die Lizenz des Ports ist. Wir haben im FreeBSD-Projekt ein fertiges Lizenz-Framework, was die meisten Open-Source-Lizenzen bereits abdeckt. Es gibt auch die Möglichkeiten, unkonventionelle Extra-Lizenzen darin unterzubringen. Damit werden wir uns aber in diesem Vortrag nicht beschäftigen. Schauen wir uns mal an, was steht hier auf der Webseite. Steht hier irgendwas dazu? Vielleicht im Quelltextarchiv? Aha, guck mal, da ist eine Lizenzdatei. Diese Lizenzdatei, wenn ich jetzt mal schiele, sieht sehr danach aus, als sei das eine Zwei-Klausel-BSD-Lizenz. Also tragen wir das mal ein. License gleich BSD2-Clause. Und damit sind wir schon mit den Metadaten durch. Und jetzt kommen die Daten, die uns sagen, wie man den Port tatsächlich baut. Und dazu haben wir im FreeBSD-Ports-Projekt so ein steckbares System an Plugins, die verschiedene Features bereitstellen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist einstellen, dass unser Quelltextarchiv vom Typ tar.xz ist. Wir könnten auch das tar.gz-Archiv benutzen, das ist der Default, aber das tar.xz-Archiv ist einfach ein bisschen kleiner. Also wir sagen, das tar.archiv ist vom Typ tar.xz, damit wird automatisch konfiguriert, es wird ein tar.xz runtergeladen. Und das ist eigentlich erstmal alles, was wir brauchen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Am Ende Danach müssen wir uns mal anschauen in dem Port, wie wird der Port gebaut, was ist das Bildsystem. Und dazu gucken wir einfach mal in die Dokumentation. Und die Dokumentation sagt uns ein paar Dinge. Sie sagt uns, okay, wir haben Dependencies, wir brauchen libcurl, okay, da haben wir einen Port für. Wir brauchen yak, okay, das ist ein Basissystem. Wir brauchen lex, ist auch ein Basissystem. Wir brauchen einen C-Compiler, ist auch ein Basissystem. Wir brauchen einen make, ist auch ein Basissystem. Wir brauchen pkg-config, okay, das brauchen wir extra. Wir müssen also als Abhängigkeiten noch eintragen libcurl und pkg-config. Für pkg-config haben wir einen uses, was automatisch das Richtige macht, damit pkg-config funktioniert. Und für libcurl müssen wir eine Dependency eintragen. Dependencies haben wir im FreeBSD-Port-System drei Arten. Wir haben Build-Time-Dependencies. Diese werden installiert, bevor das Paket gebaut wird und können deinstalliert werden, nachdem das Bauen des Pakets fertig ist. Wir haben Runtime-Dependencies. Die werden installiert, nachdem das Paket gebaut wurde und müssen installiert bleiben, während das Paket installiert ist. Wenn man eine Runtime-Dependency auch zur Build-Zeit braucht, muss man sie in beide Listen eintragen. Und die dritte Art von Dependency ist eine Bibliotheks-Dependency. Bibliotheks-Dependency heißt, ich bin eine Bibliothek, die wir brauchen, um dieses Programm auszuführen. Die Bibliotheks-Dependency hat spezielle Voraussetzungen, die wird auf spezielle Art und Weise in unserer Paketierungsinfrastruktur verwendet. Deswegen gibt es dafür eine spezielle Kategorie. Wir sagen also, wir brauchen libcurl. Wir geben an, wir brauchen die libcurl. Und dann geben wir nach einem Doppelpunkt an, wo wir die herkriegen. Die libcurl kriegen wir her aus dem Port curl, in der Kategorie FTP. Das nächste, was wir eintragen müssen, ist, was das Bildsystem ist. Und wenn wir hier gucken, dann sehen wir, das ist ein ganz normales Configure und dann Make. Für Configure haben wir ein fertiges Framework, was ein GNU-Configure-Skript mit den richtigen Optionen beschickt und dann ausführt. Dazu trägen wir einfach ein, GNU-Configure, yes. Jetzt stellt ihr euch natürlich so langsam die Frage, okay, ich habe hier ganz viele magische Variablen eingegeben. Woher wisst ihr, welche Variablen es gibt? Es gibt dafür ein Handbuch und das Handbuch werde ich später nochmal auf einer Folie aufführen. Und damit könnt ihr euch mal anschauen, wo man diese Informationen herbekommen kann. GNU-Configure, yes. Das ist eigentlich schon alles, was wir eintragen müssen, damit dieser Port erstmal initial baut. Und als letzte Zeile fügen wir eine Include-Direktive ein, die unser Port-Framework inkludiert. bsd.port.mk ist der Einsprungpunkt für das Port-Framework. Und das Port-Framework enthält quasi das ganze Scripting, um aus diesen paar Metadaten, die wir anzugeben haben, die ganze Magie zu machen, um einen Port zu bauen. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir das jetzt bauen. Wir könnten jetzt einfach mal make eintippen und make sagt, no checksum file. Wir müssen also erst ein checksum file generieren. Das machen wir, indem wir eintippen, make makesum. Make makesum lädt das Quelltextarchiv einmal runter, berechnet die Prüfsumme und merkt sich die Prüfsumme. Wir haben jetzt eine neue Datei distinfo. Und in dieser Datei distinfo finden wir einen Zeitstempel von dem Zeitpunkt, wo wir distinfo generiert haben, eine Prüfsumme des Quelltextarchives und eine Dateigröße des Quelltextarchives. Mit diesen Metadaten kann das Ports-Tooling nachher bestimmen, ob wir unseren Port korrekt, ob wir unser Quelltext korrekt runtergeladen haben. Wenn also irgendwas schief geht, dann sagt das Ports-Framework bereits an dieser Stelle, ist kaputt. Die Tatsache, dass wir im Ports-Framework selber die Prüfsumme prüfen, heißt auch, dass es kein Problem ist, Quelltextarchive über unsichere Transportwege zu beziehen. Also wenn wir einen unauthentifizierten, unsicheren Transportweg wie zum Beispiel HTTP oder FTP haben, dann ist das kein Problem, weil wir nachher sowieso nochmal überprüfen, ob die Prüfsumme in Ordnung ist und ob uns irgendjemand versucht hat, ein Kuckucksei unterzujubeln. Frage von dir bitte?
Die Frage ist, wo kommt jetzt die Prüfsumme her? Das ist jetzt ein Trust on First Use oder
genau, das ist ein Trust on First Use. Also die Frage war, wenn wir jetzt mit make makesum die Prüfsumme generieren, dann laden wir das ja runter und generieren darauf basierend die Prüfsumme. Das heißt, haben wir nicht gerade irgendeiner zufälligen Datei vertraut, die wir aus dem Internet bekommen haben? Und die Antwort ist ja, haben wir gerade. Man kann jetzt im Prinzip hingehen und sich anschauen, ob das Projekt eine Liste von Prüfsummen irgendwo hochgeladen hat und vielleicht mit einem Schlüssel authentifiziert hat und sich das ansehen. Und wenn man ein bisschen paranoid ist, kann man das auch machen. In der Praxis ist halt die Frage, die meisten Projekte machen das nicht. Und in den meisten Fällen, wenn jetzt jemand einen Man-in-the-Middle-Angriff gemacht hat, um das zu korrumpieren, was man selber als Port-Maintainer da hochlädt, dann werden das spätestens die anderen merken, die also die nicht korrumpierte Fassung sehen. Wenn das Quelltextarchiv für alle Beteiligten korrumpiert ist, dann ja, ist halt schlecht. Es ist also nicht ein vollständiger wasserdichter Schutz, sondern dient eher dazu, Fehlern vorzubeugen und sehr einfachen Angriffen vorzubeugen. Also zum Beispiel typischer Fall, ihr habt eine Corporate Firewall und die Corporate Firewall ersetzt euer Tararchiv durch eine HTML-Seite, die sagt, hier nix Datei. Dann merkt das Port-Framework das. Okay, wir haben jetzt also diese Dist-Info-Datei angelegt und wir können jetzt weitergehen und anfangen, den Port zu bauen. Wir können jetzt also mal Make eintippen und mal gucken, was passiert. Wir sehen also, das Configure-Skript läuft durch. Wir gucken uns, was wir alles für Dateien haben. Und dann fangen wir an zu kompilieren. Es wird automatisch mit so vielen Threads kompiliert, wie wir Kerne auf der CPU haben. Rödel, 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 rödel. Und wenn wir dann durch sind, dann sehen wir, dass wir einen Fehler haben. Wir haben keine PKG-Description angelegt. PKG-Description ist eine Datei, die eine Langformbeschreibung des Ports enthält. Und diese können wir mal anlegen. Und dazu gehe ich einfach auf die Webseite des Projektes und kopiere mir die Beschreibung des Projektes. Wenn ihr jetzt einen richtigen Port beschreibt, dann solltet ihr vielleicht diese Beschreibung ein bisschen nachbearbeiten oder so. Die Datei ist hart ungebrochen. So. Wir können also weitermachen. Und wir haben jetzt den Port fertig gebaut. Der nächste Schritt ist, gucken wir mal, ob wir irgendwelche Probleme haben. Wir rufen erstmal Make Stage QA auf, was so ein bisschen typische Quality Assurance für typische Fehler macht, die beim Staging des Ports entstehen können. Stage QA gibt uns zwei wichtige Kategorien von Fehler. Sagt erstmal, die Bibliothek, die wir installiert haben, ist nicht gestrippt. Und das zweite, was es sagt, ist, wir brauchen libtool. Und das dritte, was es uns sagt, ist, wir haben hier eine Dependency vergessen, die reingelinkt wurde, die wir aber nicht deklariert haben. Das ist tatsächlich ein Bug, aber ich baue die Dependency gleich mal ein. Und das vierte, was wir haben, ist, die Manpages wurden in den falschen Ordner installiert. Wir können also jetzt ins Handbuch schauen. Es gibt für alle diese Teile Kochrezeptlösungen. Und wir müssen einfach das Mac-File bearbeiten. Das erste, was wir also machen müssen, ist, wir müssen die libatf als Dependency deklarieren. Ich glaube so. Genau, ATF. So rum war's. Das zweite, was wir machen, ist, wir fügen hier die libtool hinzu. Dann müssen wir dem Konfigurationstool sagen, wo es die Manpages installieren soll, nämlich in ShareMan statt in Man. Das ist so eine rezente Änderung im FreeBSD-System. So, gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Und das für das Strippen ist ein schönes illustrierendes Beispiel, deswegen habe ich das jetzt mal drin gelassen. Wir können nämlich in dieses Make-File auch ganz normale Make-Regeln einbauen. Es gibt für jede der Phasen, die ich vorhin erwähnt habe, gibt es Hooks, mit denen man vor und nach dieser Phase einzelne Make-Befehle einzelne Shell-Befehle ausführen kann. Und was wir jetzt machen ist, wir fügen nach dem Bauen oder noch besser nach dem Stagen, also nachdem quasi das Build-Skript die fertige Bibliothek in unser Stage-Verzeichnis installiert hat, fügen wir einen Strip-Befehl aus, um die Bibliothek zu strippen. Das heißt, wir haben ein Post-Install. Der Stage-Step heißt hier im Make-File aus historischen Gründen Install. Machen wir ein Strip. Wir fügen also den Strip-Befehl aus. Und wir strippen Stage-Dir Prefix libgcli.so.0.0.0. Moment, GCLI. So, wir können jetzt also dieses Post-Install-Target mal ausführen. Okay, und jetzt können wir StageQA nochmal ausführen. Die anderen Fehler bleiben noch, weil wir das Paket noch nicht neu gebaut haben mit diesen neuen Eigenschaften. Okay. Wir bauen das Paket also nochmal. Guck mal, was passiert. lief ein bisschen weiter. Wir fügen jetzt also MakeStageQA nochmal aus. Und MakeStageQA gibt uns nur eine Warnung, die nichts mit dem Port-Subsystem zu tun hat. Wir haben jetzt also einen Port, der im Prinzip schon mal funktioniert. Und der nächste Schritt ist, dass wir gucken, ob die Packlist in Ordnung ist. Wenn ich jetzt mir die Packlist anschaue, also die Liste der Dateien, die im Paket sind, dann kriegen wir eine riesengroße Menge an Warnungen. Nämlich, wir haben eine ganze Menge sogenannter verwaister Dateien. Verwaist heißt an der Stelle, diese Datei wird vom Build-Skript des Pakets installiert, aber wir haben sie nicht in unserer Packlist drin. Der einfachste Trick, wie wir das lösen, ist, dass wir die Packlist einfach generieren lassen. Mit dem Befehl make Packlist. Und das generiert uns eine Packlist, die wir direkt in die Datei pkg-plist schreiben. Diese Datei müssen wir jetzt inspizieren, um uns anzuschauen, ob damit alles in Ordnung ist. Es kann nämlich beispielsweise passieren, dass aufgrund irgendwelcher Automatismen da komische Sachen drin landen. Ja, Frage bitte?
Ich sehe gerade, die erste Zeile, die angelegt wird, wird spezifisch angelegt, dass es einem um die Ohren fliegt, wenn man nichts macht.
Genau, also der Fragesteller hat gerade darauf hingewiesen, dass in der ersten Zeile der Packlist bereits dieser Eintrag "You have to check what make playlist gives you" steht. Und das haben sie explizit eingebaut, damit man eben sich anschaut, was da drin ist. Der Hintergrund ist, dass dieses Tool, was die Packlist automatisch generiert, also nicht der Weisheit letzter Schluss ist und auch Fehler machen kann. Und um diese Fehler zu vermeiden, sollte man sich diese Packlist explizit anschauen. Ich weiß an der Stelle, dass es hier keine Fehler gibt. Wir können uns das mal anschauen. Also wir haben hier unsere Header-Dateien, unsere Bibliotheken, unsere Package-Config-Daten, unsere Man-Pages. Das sieht alles gut aus. Es kann aber passieren, zum Beispiel, wenn wir beispielsweise Dokumentation haben, die optional ist, dann gibt es irgendwelche Makros, die sagen, das ist Dokumentation, installiere es nur, wenn wir Dokumentation wollen. Und das geht manchmal schief. Und deswegen sollte man sich das genau anschauen, um sicherzustellen, dass die Packlist nur das enthält, was man wirklich erwartet und nichts anderes. Packlist sieht also gut aus. Das summt wieder so. Okay. Man kann jetzt das Make-Tool wieder anweisen, nochmal neu zu generieren, welche Dateien in dem Paket drin sein müssen und welche nicht. Und dann können wir erneut die Packlist prüfen und sie sieht gut aus. Wir können jetzt die ganzen anderen Debug-Tools anwenden. Wir können mal mit Portlint schauen, ob alles in Ordnung ist. Portlint sagt uns, dass die Reihenfolge der Ports-Variable nicht richtig stimmt. Portlint sagt, fatal maintainer appears out of order. Order must be maintainer, comment, www. Wir bearbeiten also das Make-File und packen den Maintainer an den Anfang von diesem Block. So, jetzt gucken wir mal, hat sich irgendwas geändert? Portlint sagt, looks fine. Das ist schon mal super. Wir können jetzt mal Portclippy ausführen. Habe ich Portclippy überhaupt installiert? Ja, okay. Wir installieren mal ganz kurz das Tool, das habe ich versehentlich deinstalliert während der Vorbereitung für den Vortrag. Wir können jetzt also Portclippy ausführen und Portclippy sagt uns, okay, Portclippy weiß nicht, was diese Variable GNU-Configure-Man-Präfix ist, aber die ist neu dazugekommen vor einer kurzen Weile, also nicht so super schlimm. Der Port sieht also soweit in Ordnung aus und wir können ihn jetzt im Prinzip einreichen. Bevor wir den Port einreichen, sollten wir einmal gucken, ob wir irgendeinen groben Fehler gemacht haben und der zum Beispiel auch in Isolation baut. Und dazu können wir dieses Werkzeug namens Poudrier verwenden. Ich mache jetzt mal ein neues Terminal auf. Und Poudrier funktioniert so, dass wir eine Liste von Jails haben. Ich habe hier mal ein Jail. Und diese Jails sind quasi fertig installierte Basis-FreeBSD-Systeme. Und mit diesen Jails können wir Ports bauen aus verschiedenen Ports-Trees. Wir haben hier mal einen Ports-Tree, der heißt mine, also meine Ports. Und dieser Portstream befindet sich in userhome.futz.ports, wo wir gerade waren. Und wir können jetzt Podria anweisen, dass wir mal diesen Port zur Probe bauen wollen. Und wir bauen das mit der Option -i. -i heißt interaktiv. Das heißt, nachdem der Port zur Probe gebaut wurde, möchten wir gerne eine offene Shell haben in dem fertig gebauten Ports, in dem fertig gebauten System mit dem Port installiert. Und wir bauen zur Probe den Port devil-gcli. Podria macht jetzt Folgendes. Es schaut sich an, welche Abhängigkeiten der Port hat. Und irgendwas läuft hier schief, weil eigentlich sollte es keine Abhängigkeiten geben. Was? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Okay. Ich habe das doch vorhin extra getestet. Ja, okay, das Problem ist, wir machen mal diese Abhängigkeit raus, dann funktioniert das auch. Ja, es baut dann noch. Das ist ein Bug in dem Paket. Ignorieren wir das einfach. Alter, was ist denn los? Okay. Okay, überspringen wir mal dieses Beispiel. Das machen wir jetzt beim nächsten Port mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das jedenfalls vorbereitet gehabt vorhin. Es wäre keine Live-Demo, wenn nicht irgendwas nicht funktioniert. Wir könnten uns jedenfalls vorstellen, Podria würde jetzt unser Paket bauen und mit dem gebauten Paket könnten wir jetzt weitermachen. Aber ich muss irgendwas ganz furchtbar falsch gemacht haben, dass es jetzt nicht, wie wir es vorhin probiert haben, alles funktioniert. Okay, das ist der erste Port, den wir uns angeschaut haben. Nachdem wir den Port erstellt haben, müssten wir jetzt als nächstes ein Git-Commit machen. Der Portstream wird unter FreeBSD mit Git verwaltet. Und ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich füge diese Dateien alle hinzu und mache einen Commit. Der Pre-Commit-Hook sagt uns, dass ich vergessen habe, den Port in das Verzeichnis Makefile einzuführen. Es gibt für jede Kategorie ein Makefile, was alle Ports auflistet. Und in dieses Makefile muss ich den Port einmal einfügen. Tada! Jetzt kriegen wir ein Template für den Commit und ich sage einfach mal, der Commit sagt devil-gcli newport exciting tool to manage git forges from the CLI. Wir haben jetzt einen Commit erstellt und der nächste Schritt, den wir machen, wenn ihr als Nicht-Teilnehmer am FreeBSD-Projekt einen Port einreichen wollt, ist, wir machen aus dem Commit ein Patch. Das machen wir mit dem Befehl git format patch. -1. Und wir haben jetzt einen Patch, der heißt 0001 devil-gcli new port. Wer von euch dieses Feature noch nie benutzt hat, das sieht ungefähr so aus. Der Patch hat die Form einer E-Mail und enthält quasi alle Metadaten, die so ein Git-Commit normalerweise enthält. Mit diesem Patch gehen wir jetzt an den FreeBSD-Bug-Tracker. Und reichen einen neuen Bug ein. In der Kategorie Ports. Und sagen, wir haben einen neuen Port. New Port. Devil/GCLI. Kann man das hier gut erkennen? Machen wir ein bisschen größer. Devil/GCLI git forge CLI tool. Und als Anhang fügen wir hinzu unsere Ports-Datei. Zack. Und jetzt haben wir hier unseren Anhang und jetzt könnten wir im Prinzip einen Bug-Report einreichen mit dem neuen Port. Weil ich das aber nur für die Demonstration für den Vortrag gemacht habe, reichen wir das jetzt nicht ein, aber so im Prinzip könnt ihr das machen, wenn ihr also den Port machen wollt. Das war unser erstes Beispiel. Jetzt gehen wir mal wieder weiter in die, in das nächste Beispiel. Der zweite Port, den wir machen, ist auch wieder ein ganz einfaches Beispiel. Wir paketieren ein Go-Paket. Und das zeige ich euch deshalb, weil jeder, der schon mal, wer von euch hat schon mal mit Go programmiert? Auch doch einige, ja. Go hat ein komplett eigenes Bildsystem, was sich zusammenfassen lässt als Go hat kein Bildsystem. Sondern man tippt Go Build ein und mysteriöserweise entsteht dann irgendwie ein Binary. Das heißt, man hat für Go-Projekte in der Regel kein Make, kein Configure. Und das ist alles ein bisschen speziell. Aber keine Sorge, wir haben dafür Tooling. Sagen wir mal, wir möchten dieses Paket paketieren. BenchStat ist ein Werkzeug aus dem Go-Projekt, mit dem man die Ergebnisse von Go-Benchmarks vergleichen kann. Also, wir können uns anschauen, wir produzieren Benchmarks aus verschiedenen Quellen und können mit BenchStat auswerten, welche Benchmarks schneller liefen als andere. Wir kriegen Konfidenzintervalle und so. Das ist ein schönes, einfaches Go-Programm mit wenig Abhängigkeiten, sagte er und wird man gleich sehen. Wir wollen also dieses Programm einmal paketieren. Der erste Schritt ist, wir schauen uns an, in welche Kategorie gehört das. Guck mal, wir haben eine Kategorie Benchmarks. Es wäre doch, glaube ich, ganz passend, wenn wir ein Tool, um mit Benchmarks umzugehen, in die Benchmarks-Kategorie packen. Wir machen also einen neuen Ordner, BenchStat, und packen da unseren neuen Port rein. Badum. So, also wir fangen wieder an mit dem Make-File. Erstmal schauen wir uns an, was die Dist-Version ist. Und wir stellen fest, dass das Benchmark-Tool keine richtige Version hat, sondern nur so eine Pseudo-Version. Das ist aber kein Problem. Unser Tooling kann damit umgehen. Wir nehmen also diese Pseudo-Version hier oben. Und wir müssen diese Pseudo-Version in drei Teile hacken. Das liegt daran, dass Go-Versionen immer mit einem V beginnen. Kann man vielleicht hier so ein bisschen sehen. Mein Mauscursor ist ein bisschen klein, aber vielleicht könnt ihr das trotzdem erkennen. Go-Versionen beginnen immer mit einem V und wir möchten aber nicht, dass unsere Paketversionen mit einem V beginnen. Wir zerhacken also die Version in einen Präfix, nämlich das V, dann die eigentliche Version und dann einen Suffix. Und der Suffix ist hier dieser Git-Hash, der da angehängt ist, damit die Version eindeutig ist. Das heißt, wir haben einen Dist-Version-Präfix, das ist das V. Wir haben eine Dist-Version, das ist quasi alles außer das. Und wir haben ein Dist-Version-Suffix, das ist das da. Dann haben wir die Kategorien. Wir sagen, das ist irgendwas, was mit Benchmarks zu tun hat. Es ist aber auch ein Entwicklungstool. Also wir können bis zu 5 Kategorien hier eintragen. Dann kommt der restliche Kram, also Maintainer, Webseite, Kommentar. Maintainer gleich bin ich. Webseite ist gleich golang.org/x/perf/cmd/benchstat, wie in der Folie steht. Und der Kommentar ist gleich Benchmark Analysis Tool. So. Das sind unsere Metadaten. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir für Lizenz haben. Hier steht, Lizenz ist eine 3-Klausel BSD-Lizenz. Okay, das sieht gut aus. Dann kommt das Stück Magie für Go. Wir haben eine Uses-Deklaration, die uns sagt, dass wir gerne das Go-Framework hätten. Wir sagen also, wir benutzen das Go-Framework. Und wir benutzen das Go-Framework spezifisch in der Version, dass wir Go-Module benutzen. Go-Module sind ein Teil des Go-Build-Systems, was es erlaubt, automatisch Abhängigkeiten zu verwalten und runterzuladen. Und dem Go-Modulsystem müssen wir jetzt nur noch sagen, was der Name des Moduls ist. Nämlich das Modul ist, wie hier steht, golang.org/x/perf. Und wir müssen sagen, innerhalb dieses Go-Moduls, welches Paket ist das Programm, was wir bauen wollen. Wir können auch mehrere Pakete angeben, dann werden mehrere Pakete gebaut. Und das Programm, was wir bauen wollen, heißt cmd/benchstat. Also wir sagen ./cmd/benchstat. Das ist eigentlich schon alles. Wir machen also wieder unser Port-Framework rein. Legen eine Paketbeschreibung ein. Für die Paketbeschreibung kopieren wir einfach mal die erste Zeile hier. Ich habe jetzt keine Lust, eine längere Paketbeschreibung anzufertigen. Paketbeschreibungen sollten in der Regel mindestens 3 Zeilen lang sein, ein bisschen umfangreich. Das ist hier nur ein Beispiel, machen wir mal nicht so kompliziert. Und dann machen wir die gleichen Schritte wie vorher. Also wir machen make-make-sum. Und bei make-make-sum sieht man, dass die Ausgabe ein bisschen länger ist, weil jetzt unser Go-Framework automatisch alle Abhängigkeiten enumeriert von diesem Paket und guckt, ob man die alle kriegen kann. Das dauert einen Augenblick. Es sind jetzt nicht so unglaublich viele Abhängigkeiten, wie ihr seht, nur so ein oder zwei. Das ist, wie gesagt, ein einfaches Go-Programm, ganz simpel. Also wirklich, ich habe noch nie so ein einfaches Go-Programm mit so wenig Abhängigkeiten gesehen. Rust ist da viel schlimmer, ja, also. So, und wir sollten gleich fertig sein, hoffentlich. Ja, tada. So, und wir haben jetzt eine Datei dist.info, die also ganz kurz ist, weil die Abhängigkeiten wurden alle enumeriert, es wurde alles berechnet und dist.info funktioniert. Und als nächstes können wir versuchen, das Programm zu bauen. Und er fängt jetzt an, die ganzen Abhängigkeiten und alle Laufzeit, alle Standardbibliothekspakete, die dafür notwendig sind, zu bauen. Und ist jetzt fertig. Das Paket wurde erfolgreich gebaut. Jetzt können wir uns anschauen, ist mit der Packlist alles in Ordnung? Nein. In der Packlist fehlt die eine Datei, die wir erzeugt haben, nämlich bin/benchstat. Wenn wir ein Paket haben, was nur so eine einstellige Zahl an Dateien paketiert, dann ist es ein bisschen Overkill, dafür eine separate Datei anzulegen. Deswegen erlaubt uns das FreeBSD-Paket-Framework, solche Dateien einfach im Makefile selber zu deklarieren. Wir können also hier schreiben, plist-files ist gleich bin/benchstat. Das sagt also dem Go-Framework, dem Paket-Framework, das hier ist die einzige Datei, die in dem Paket drin ist. Dann sparen wir uns den Aufwand, eine Package-List zu machen. Man kann das auch mischen, das ist zum Beispiel nützlich, wenn man je nach Optionen, wie das Paket genau gebaut werden soll, unterschiedliche Dateien braucht. Fortgeschrittene Anwendungsfälle besprechen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen also nochmal generate plist. Und dann können wir die plist nochmal checken. Sieht alles gut aus. Wir rufen mal Portlint auf. Portlint sagt uns, ich habe das schon wieder falsch gemacht mit der Reihenfolge. Ich kriege das nie hin. Und wir können portclippy ausführen. Und portclippy gibt nichts aus und sagt uns damit, dass alles in Ordnung ist. Das heißt, dieser Port ist auch fertig. Und wir können mal gucken, ob der Port diesmal baut. Ich habe Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir sehen, er fängt sofort an zu bauen, weil die Abhängigkeiten sind alle da. Und womit jetzt Podria anfängt, ist erstmal alle Abhängigkeiten zu installieren. Das heißt, es wird die Go-Toolchain installiert, es werden bestimmte Zertifikatsdateien installiert, die gebraucht werden. Und dann machen wir wieder die Fetch-Phase, also wir laden den Inhalt des Paketes runter. Ja, danke. Ich bin auch bald fertig. So, ja, also wir sehen, ganz einfach, ganz simpel. Und jetzt ist das fertig und wir können anfangen, das Paket zu bauen. Und wir sehen, dass auch innerhalb einer Jail, innerhalb der isolierten Umgebung, alles korrekt funktioniert beim Bauen. Insbesondere, was Podrir jetzt noch macht, ist, es führt noch ein paar weitere Tests aus, die wir außerhalb der isolierten Umgebung schwer ausführen können. Also insbesondere wird als Test ausgeführt ein Test, der auf File-System-Violations prüft. Also hat der Port irgendwelche Dateien angefasst, die nicht in seinem Arbeitsverzeichnis sind. Es gibt zum Beispiel so Bildsysteme, die so kaputt sind, dass sie immer irgendwelche Dateien in etc anlegen, egal was man konfiguriert. Und das ist so, sind so Fälle, die man mit Podrir damit erkennt. Wir, nachdem das Paket paketiert und so weiter wurde, wird es installiert, dann nochmal deinstalliert, damit auch geprüft wird, ob das funktioniert. Dann wird es nochmal installiert. Und wir können jetzt einfach mal testweise ausführen, ob Benchstat tatsächlich funktioniert. Und wir kriegen also einen Hinweis, wie man das Programm benutzt. Also irgendwie, es scheint zumindest nicht sofort abzustürzen. Man müsste jetzt im Prinzip hingehen und intensiver nochmal testen, aber das machen wir jetzt nicht, weil es so kompliziert. Wir tippen Exit ein, damit wird Podrir beendet. Wir haben jetzt leider ein bisschen wenig Zeit. Ich hatte eigentlich noch ein drittes Beispiel vorbereitet, es hat jetzt aber ein bisschen länger gebraucht als geplant. Ich würde das dritte Beispiel deshalb überspringen heute. Das dritte Beispiel wäre so ein Python-Programm gewesen. Dafür haben wir jetzt leider nicht super viel Zeit mehr. Stattdessen nochmal einen Hinweis auf nützliche Ressourcen, die man beim Paketieren von Software benutzen kann. Das erste ist natürlich das FreeBSD Ports Repository. Das FreeBSD Ports Repository ist, wo die gesamte Entwicklung der Ports intern stattfindet. Das hosten wir beim FreeBSD-Projekt selbst und wir haben auch noch einen GitHub Mirror. Wichtig bei dem FreeBSD Ports Repository ist, wir benutzen keine Git Pull Requests. Ihr könnt gerne Git Pull Requests einreichen. Es gibt eine gewisse Chance, dass irgendwann mal jemand draufschaut. Aber die Hauptsache, wie wir neue Ports entgegennehmen, ist tatsächlich per Patch in unserem Bugtracker, den ich vorhin genannt habe. Dieser Bugtracker ist auch bereits der vierte Punkt hier. Zwei weitere Ressourcen, die ihr braucht, ist das Porters Handbook. Das Porters Handbook ist die autoritative Anleitung, wie das Portsystem funktioniert, wie man damit arbeitet. Und da steht alles drin, was ich euch heute erklärt habe und noch vieles, vieles mehr. Das ist wirklich schön geschrieben. Es gibt auch eine etwas veraltete deutsche Übersetzung, wer noch nicht so gut Englisch kann. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Ich habe das hier in der Schnellwahlleiste. Das Porters Handbook hat also ganz viele Kapitel, wo alles im Detail drinsteht, wie die einzelnen Frameworks funktionieren, was für Abhängigkeiten es gibt und so weiter und so weiter. Wer sich beschäftigen möchte mit dem Portsystem, der sollte sich das mal zu Gemüte führen. Die vierte Ressource, die ich heute behandeln möchte, ist Freshports. Freshports ist eine Übersichtsseite, die von einem FreeBSD-Mitentwickler gepflegt wird, die visualisiert, was für Ports es gibt, die Abhängigkeiten visualisiert und es euch erlaubt, up-to-date zu sein mit den Ports. Diese Seite heißt FreshPorts. Und FreshPorts sieht ungefähr so aus. Ich mache das mal ein bisschen größer, nur echt mit der Fliege. Und man kann also hier auf der Hauptseite sehen, was die aktuellen Commits im Portsbaum sind. Dann kann man sich irgendeinen Port mal anschauen. Ich kann hier zum Beispiel mal nach GCLI suchen. Und finde also, dass wir hier diesen Port schon haben. Und wir finden alle Metadaten dazu. Also wir finden die Webseite, wir finden die Beschreibung, wir finden Listen davon, für welche Architekturen und Betriebssystemversionen der Port bereits in binär verfügbar ist. Wir haben die Liste der Abhängigkeiten, wir haben einen Commit-Log, wir haben also alles, was man irgendwie braucht, um up-to-date zu sein, was den Port angeht. Aus diesen Ports werden von uns, wie ihr gerade schon gesehen habt, Binärpakete gebaut. Die werden über das FreeBSD-Projekt offiziell verteilt. Ihr könnt auch selber Paketquellen herstellen. Das ist jetzt ein bisschen out of scope für den Vortrag, deswegen nur mal eine Folie kurz als Hinweis darauf. Ihr könnt mit dem Befehl pkg-repo könnt ihr aus einer Sammlung von Paketdateien ein Repository erstellen. Und dieses Repository könnt ihr über einen HTTP-Server ausliefern. Und auf der anderen Seite könnt ihr es über die pkg.conf einstellen, dass das benutzt werden soll. Wenn ihr zum Beispiel als Open-Source-Projekt an der FreeBSD-Ports-Sammlung vorbei FreeBSD-Pakete bereitstellen wollt, dann könnt ihr das damit machen. Ist nicht so super empfohlen. Es ist natürlich besser, wenn alles bei den Ports selber drin ist, aber manchmal ist es vielleicht attraktiv, separat Pakete bereitzustellen. Es ist auch interessant, wenn ihr beispielsweise selbst kompilierte Pakete für andere bereitstellen wollt. Ihr seid zum Beispiel in einem Unternehmen oder in irgendeinem Club oder so und ihr wollt gerne die Ports bauen mit irgendwelchen speziellen Optionen. Zum Beispiel, ihr habt irgendwie eine Policy, dass ihr irgendwelche Hardening-Optionen für einen C-Compiler braucht. Dann könnt ihr konfigurieren, Ports bitte mit Hardening bauen, indem ihr irgendwie C-Flex ändert oder so. Ihr könnt alle Ports bauen, ihr könnt die Binärpakete bereitstellen und die Nutzer kriegen dann eure Binärpakete. Machen viele Leute so, die gesamten Ports einmal zu bauen, dauert auf einer etwas modernen Maschine etwa 2 Wochen, weil es sind 30.000 Stück. Das liegt auch daran, dass wir irgendwie 10 verschiedene Chromes bauen, irgendwie 15 verschiedene LLVMs und so weiter und das dauert alles seine Zeit. Also da ist man ein bisschen beschäftigt. Ja, also das ist halt das Ende der Vortrags bereits. Und ich hoffe, es war für euch alle eine schöne Einführung, wie also Software-Paketierung unter FreeBSD funktioniert. Und wir haben noch 10 Minuten Zeit und ich würde deshalb mal um Fragen bitten.
Genau, 5 Minuten Fragen noch. Achso. Hat jemand anders Fragen? Reicht mal für das Mikrofon.
Gibt es irgendwie harte Ablehnungskriterien, wann ein Port nicht akzeptiert wird? Also klar, Malware oder ähnliches, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein simples Skript schreibe, was wenig Abhängigkeiten hat, es aber trotzdem irgendwie einfach den Leuten machen möchte, es zu installieren?
Also die generelle Faustregel ist, wir akzeptieren Ports, die von Open-Source-Software sind oder von Closed-Source-Software, die redistributable ist. Es muss sich jemand bereit erklären, den Port zu maintainen. Der Port muss aktiv entwickelt werden, beziehungsweise es muss irgendeinen Upstream geben, der sich darum kümmert. Also wir möchten insbesondere beim FreeBSD-Projekt kein Museum historischer Software sein in der Portsammlung. Auch wenn die Portsammlung sehr viel historische Software enthält, bitte fügt nicht noch mehr hinzu. Aber das Allerwichtigste ist, liefert einen Port, der funktioniert, erklärt euch bereit, euch darum zu kümmern und dann sollte das in der Regel klappen. Ich bitte ein bisschen Geduld einzuplanen. Wir sind beim FreeBSD-Projekt manchmal ein bisschen überfordert und es gibt einen sehr langen Backlog an Bugs. Es kann also ein paar Wochen dauern, bis der Port dann tatsächlich reinkommt. Aber ich bitte jeden von euch, ich wünsche mir von jedem von euch, dass er sich das mal anschaut. Es ist eine tolle Art, sich mit Open Source zu beschäftigen. Man kann auch gerne einen alten, etwas veralteten, unmaintainten Port nehmen und einfach mal aktualisieren. Update einreichen, guck mal, ich möchte mich drum kümmern. Und das ist eine schöne Möglichkeit, da mal seinen Einstieg zu finden. Ja, vielen Dank für die Frage.
Passt ganz gut zu alten Port irgendwie aktualisieren. Wenn dann eine neue Version upstream rauskommt, so wie du es bei dem ersten Beispiel hattest, muss ich händisch die Version anpassen, den Pfad anpassen, wo der Tarball liegt. Gibt es dafür eine Automatisierung?
Die Frage war, wenn eine neue Version von einem Port rauskommt, kann man das irgendwie automatisiert einpflegen? Die Antwort darauf ist, wir haben Automatisierungen, die euch darauf hinweisen, dass eine neue Version kommt. Wir haben etwas, das nennt sich Port Scout. Das schickt dir eine E-Mail, wenn es bekannt wird, dass es eine neue Version gibt. Es gibt auch eine Webseite, die heißt Repology.org. Zum Beispiel mein Dashboard für Repology.org sieht so aus. Da kann ich sehen, welche meiner Ports aktuell sind, welche veraltet sind. Und dadurch werde ich informiert, um welche Ports ich mich noch kümmern muss. Für diese Ports habe ich größtenteils bereits Updates in der Pipeline, die muss ich jetzt mal fertig machen und rausschieben. Das tatsächliche Updaten eines Ports ist in der Regel Import Dist Version bumpen auf die neue Version, make some, dann Probe bauen auf allen Architekturen, die man irgendwie rumliegen hat und dann den Patch einreichen. Das ist pro Port vielleicht 20 Minuten Arbeit und das ist das Minimum, was man machen muss. Man sollte natürlich auch überprüfen, dass der geupdatete Port immer noch funktioniert. Also wir haben immer wieder Fälle, wo Leute einfach Dist-Version aktualisieren, Patch einreichen und dann hat das aber nie funktioniert. Wir haben deswegen explizit keinen Automatismus, weil wir die Leute darum bitten, prüft die Updates, bevor ihr sie einreicht. Da muss sich halt der Maintainer darum kümmern, dass er prüft, dass es tatsächlich funktioniert. Danke sehr. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann danke ich euch, dass ihr alle bei meinem Vortrag wart und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick in die Welt der FreeBSD-Ports erhalten und wünsche euch viel Spaß auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Danke sehr. Applaus